Zolli-Radio.
Der Podcast aus dem Zoo Basel.
Herzlich willkommen beim Zolli-Radio. Mein Name ist Jenny Degen.
Und ich bin der Lukas Meili.
Und heute nehmen wir Sie mit. Ins karge und felsige Halbwüstengebiet von Ostafrika. Zum seltensten Säugetier, das man im Zolli sehen kann. Die Rede ist von den Somali-Wildeseln. In freier Wildbahn leben nur noch sehr wenige Tiere.
Es ist estimated about 600 individuals remain in the wild.
Nur noch 600 Tiere gäbe es in freier Wildbahn, sagt der Reda Tachlei Tesfai. Er forscht in Eritrea, warum die Tiere am Aussterben sind und was die Landwirtschaft dabei für eine Rolle spielt.
Heute schaut man eine Population von Tieren als, vor allem wenn sie hoch bedroht sind, als eine Population an und nicht mehr eine Zoopopulation und eine Wildpopulation.
Und das ist der Zolli-Direktor Olivier Pagon. Er erklärt uns, wie man das Aussterben von geförderten Arten global will verhindern und wie irgendwann in der Zukunft vielleicht auch Somali-Wildesel aus dem Zolli wieder könnten ausgewildert werden. Und das ist der Adam. Der Somali-Wildesel-Hengst ist fleissigen Zolli-Besucherinnen und Besucher sicher bestens bekannt. Wir erfahren, warum er im Moment eines der begehrtesten Tiere ist, wenn es darum geht, Somali-Wildesel zu züchten.
Aber als allererstes treffen wir den Tierpfleger Marc Brandenberger. Und zwar beim Putzen.
Jetzt sind wir hinter den Kulissen im Australien, wo auch die Wildesel daheim sind mit den Stallungen.
Ja. Und da schauen wir jetzt gerade in so eine. Ist das eine Box?
Genau, das ist eine Wildeselbox. Eine von fünf, die wir haben.
Wir schauen in eine Box, die etwa 5x4 Meter gross ist. Sie hat an beiden Enden jeweils eine Türe. Eine führt in einen Gang, der mit dem Australis-Haus verbunden ist. Die andere führt in einen kleinen Innenhof. Von hier aus sieht man von hinten auf die Australis-Anlage. Ein Gittertor trennt uns von den drei Tieren, die dort am Sünneln sind.
Da wir jetzt vorher die Tiere rausgelassen haben, tun wir jetzt die Boxen vorbereiten, dass irgendetwas wäre. Und die Tiere müssen die abkennen oder so, dass die Boxen wieder parat sind, dass wir sie jederzeit wieder verbinden. Und das müsste ich gewöhnen.
Ist das der Adam?
Das ist der Adam.
Okay.
Geil?
Ja.
Und hier machen wir auch unsere erste Begegnung mit dem Adam, einem berühmt-berüchtigten Hengst vom Zolli, wo fleissige Zolli-Besucherinnen und Besucher sicher gerade an seiner Stimme erkannt haben. Über ihn hören wir später in der Sendung noch etwas mehr. Zuerst geht es jetzt aber ans Putzen.
Ich habe einfach das Überbleibsel von der Nacht, der Mist, das nasse Stroh vom Urin und das wird rausgeputzt. Die Kultur wird wieder aufgefüllt, also das Heu. Und das machen wir jetzt in der nächsten Stunde quasi hier bei allen Boxen.
Putzen, das merken wir an dem Morgen schnell, ist ein wichtiger Teil der Arbeit von Tierpflegerinnen und Tierpflegern.
Das macht schon etwa, sag ich mal, 70% aus.
Ja. Also wenn man nicht gern putzt, muss man nicht Tierpflegerin und Tierpfleger im Zoll sein.
Ja, dann würde ich mir etwas anderes empfehlen. Ja. Das ist so.
Aber abgesehen vom Putzen hat Marc Brandenberger mit den Somali-Wildesel nicht so viel Arbeit. Esel sind nicht so anspruchsvoll, sagt er.
Der Esel verbringt viel Zeit eigentlich auch eben mit Fressen. Mit Fressen und wenn das Wetter gut ist, dann wird gesündet. Dann gehen sie in der Sonne hoch und stellen sich quer in Sonnenstrahlen. Und die ein bisschen Dösen dort so. Ja. Und sie schauen natürlich eben, je nachdem auch ein bisschen, was der Besucher macht. Ja.
Auch an diesem sonnigen Herbstmorgen stehen alle drei Stuten auf der Anlage in der Sonne. Gross beschäftigen muss er sie nicht, sagt der Tierpfleger. Und die Beschäftigung, die er macht, geht meistens über das Futter.
Beschäftigen tun wir unsere Tiere eigentlich, indem wir zum Beispiel eben Heunetz verwenden, wo sie das Heu müssen durch engere Maschen durchziehen. Sie bekommen Äste, im Sommer mit Blättchen. Im Winter hat man meistens von Obstbäumen, Kirsche, Zwetschgen, die man kriegt. Stämme, wenn sie geschnitten werden, im Winterschnitt. Dann die wir die verteilen, dass sie dort einfach drinnen abknabbern können. Und dann gibt es noch ein Futterpellet, wo jedes Tier noch kriegt. Also Ergänzungsernährung noch. Mit Spurenelementen, Vitaminen, anderen Mineralstoffen und so, die sie halt über die Pflanzen oder über das Heu nicht hätten. Und wenn das gutes Wetter ist und so, dann tue ich das eigentlich draußen auf der Anlage verteilen und dann können sie das zusammennippeln mit ihren Müllern. Und sind so auch wieder irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde beschäftigt mit dem Futtersuchen. Ja. Das ist eigentlich so das, was wir so in der heutigen Zeit machen. Ja.
Und während der Marc Brandenberger frisches Stroh in den Boxen verteilt, nehmen wir uns die speziellen Tiere mal etwas genauer unter die Lupe. Somali Wildesel sind eine Unterart des afrikanischen Esel. Von denen stammen auch unsere normalen Hausesel ab. Anders als die haben Somali Wildesel aber ein helles Fell, das mal gräulich, mal rötlich oder mal gelblich gefärbt ist. Vom Kopf bis zum Nacken haben sie eine Stehmähne, wo am Spitz schwarz ist. Ihres eindeutigsten Erkennungsmerkmal aber sind ihre Beine. Die sind weiss und haben dünne schwarze Streifen. Was es mit denen genau auf sich hat, erfahren wir dort ganz am Schluss der Sendung. Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet von Somali Wildesel ist Äthiopien und Eritrea. Dort leben sie in Gruppen von 10 bis 15 Tieren, die meistens aus Stuten bestehen. Hengste sind außerhalb der Paarungszeit als Einzelgänger unterwegs. Bei ihrer Ernährung haben sie sich an die karge Felsenwüste angepasst. Sie essen Gras, dornige Büsche, Blätter und Baumrinden und können auch mal ein paar Tage ganz ohne Wasser auskommen. Weibliche Tiere werden mit etwa 3,5 Jahren, männliche Tiere mit 2,5 Jahren geschlechtsreif. Es dauert etwas mehr als ein Jahr, bis ein Junges ausgetragen ist und auf die Welt kommt. Ab diesem Zeitpunkt und bis zur eigenen Geschlechtsreife hat ein Jungtier eine starke Bindung zur Mutter. In ihrer ursprünglichen Heimat Ostafrika sind Somali Wildesel stark gefährdet. Nur noch gerade zwischen 200 und 600 Tieren gibt es in freier Wildbahn. Die Schätzungen gehen auseinander. Etwa 200 zusätzliche Tiere leben in Zoos. Weltweit gibt es also nur noch etwa 400 bis 800 Somali Wildesel. Und ein kleiner Bruchteil davon lebt im Zolli.
Wir haben eine Gruppe von 4. 3 Stuten und einen Hengst.
Es gibt also nur noch sehr wenige Somali Wildesel auf der Welt. Die Zucht von diesen Tieren in den Zoos spielt eine wichtige Rolle, um die Population vor dem Aussterben zu bewahren. Die Grundlage dieser Zucht ist das Europäische Erhaltungszuchtprogramm. Der Kurator der Somali Wildesel, Adrian Baumeier, erklärt uns, was es damit auf sich hat und welche Rolle der Zolli dabei spielt.
Das EEP steht für EASA Exit-Programm. Das heisst, das ist das Zuchtprogramm von der EASA, vom Europäischen Zooverband. Und wird in diesem Zuchtprogramm wird sichergestellt, dass die genetische Vielfalt von der Population, die man hat, von den Tieren, dass die erhalten bleibt. Also wer schaut, wer mit wem züchtet. Der Zoo Basel führt verschiedene EEPs, unter anderem das von der Somali Wildesel.
Die Sicherstellung von der genetischen Vielfalt, das ist bei der Somali Wildesel gar nicht so einfach. Die gesamte europäische Zoopopulation stammt nämlich von ein paar wenigen Tieren ab, die in den 1970er Jahren in die Schweiz, auf Deutschland und auf Israel importiert worden sind.
Das heisst, damals in den 70er Jahren, als man die Somali Wildesel importiert hat, aus der Natur, also ist gar einfach, hat man gut 20 Tiere eingefangen und die sind 3 Zoos gegangen, nämlich auf Basel, auf Berlin und in den Zoo in Israel, in Haibar. Und bei diesen 3 Zoos, die 20 Tiere, also die 22 waren, glaube ich, haben nicht alle zusammen gezüchtet, also ein paar haben gar nicht gezüchtet. Und wir haben von 17 Tieren wissen wir, dass sie gezüchtet haben. Wir wissen nicht genau, wer wenn. Manchmal ist nicht so genau klar, wer jetzt Vater oder Mutter ist. Und das heisst, wir haben also die ganze Population von 250 Tieren, die es heute gibt in Menschenobhut, stammt von diesen 17 Tieren ab. Also man hat eine sehr schmale genetische Basis. Wir haben also nicht 200 Tiere eingefangen und haben mit denen gezüchtet, sondern nur 17 Tiere. Das heisst, Inzucht ist nicht verhinderbar, es gibt Inzucht, aber wir probieren mit dem Zuchtprogramm die Inzucht einfach zu minimieren und möglichst alle Gene, die vorhanden sind, gleichmässig vorhanden zu haben in dieser Population. Es gibt noch eine einzige Linie, also von zwei Tieren, die wir wissen, die gezüchtet haben, aber sehr wenig Nachkommen hatten, die sich nie gekreuzt haben mit dem Rest der Population. Und das ist ein bisschen die Ausnahme, also das ist ein ganz seltenes Tier nochmal in dieser Population genetisch, aber sonst sind die alle zusammen irgendwo miteinander verwandt. Das könnte man nur ändern, indem man wieder Tiere aus der Wildnis holen würde, was im Moment überhaupt keinen Sinn macht.
Tier aus der Wildnis zu holen, mache ich heute keinen Sinn, sagt Adrian Baumeier. Früher war das aber gang und gäbe. So hat der Zolli beim damaligen Import von Somali-Wildesel in die Schweiz eine wichtige Rolle gespielt. Wir sind darum ins Zolli-Archiv gestiegen und haben im Zolli-Bulletin von 1970 einen Reisebericht gefunden. In dem beschreibt der damalige Zolli-Direktor Ernst Lang, wie der Zolli zu diesen Tieren gekommen ist. Der Bericht ist ein Ausflug in eine vergangene Zeit und er zeigt, wie die Zoos früher zu ihren Tieren gekommen sind. Und er liest sich ein bisschen wie ein Abenteuerroman. Nur schon, wie der Reisebericht vom Ernst Lang anfängt.
Als ich im Januar 1970 auf einer Safari die Installationen der International Animal Exchange und deren Leiter Don Hunt beim Mount Kenya Safari Club in der Nähe von Nanyuki aufsuchte, war gerade Don Hunt von einer Fangexpedition aus Somalia zurückgekehrt.
Der Don Hunt, der im Bericht vorkommt, war in den späten 1960er Jahren eine bekannte und schillernde Figur. Der Amerikaner ist weltweit bekannt worden mit einer Fernsehshow, wo er zusammen mit einem Schimpans Kinder verschiedene Wildtiere nachgebracht hat. Der Ernst Lang ist mit eben dem Don Hunt damals 1970 im Mount Kenya Safari Club auf Somali-Wildesel zu sprechen gekommen.
Er zeigte uns Bilder vom Fang von Wildeseln bei Las Anot im Nogaltal in den Dodi-Ebenen, wo er sowohl einzelne versprengte Grüppchen wie eine Herde von etwa 120 Tieren selbst gesehen hatte. Aus dieser Herde hatte er innerhalb etwa 14 Tagen 5 Tiere mit dem Lasso vom Land Rover aus eingefangen. Die Tiere wurden in Las Anot in einem Camp eingewöhnt und von dort aus mit einer DC-3 nach Mogadischu geflogen. Von da brachte man sie per Schiff in die international anerkannte Quarantänestation in Mombasa. Nach kurzen Verhandlungen und nach Einholung der Zustimmung unseres Verwaltungsratspräsidenten konnten wir die Tiere ankaufen.
Und dann heisst es ein bisschen später im Bericht.
Anfangs April reisten die 5 Wildesel per Bahn von Mombasa nach Nairobi, wo sie die Lufthansa zum Direktflug nach Basel übernahm. Sie trafen hier am 7. April ein. Unseres Wissens sind dies zurzeit die einzigen reinblütigen, wildgefangenen Somali-Wildesel in Gefangenschaft.
Wir sind mit dem Archivfund zum heutigen Zolli-Direktor, Olivier Bagon, gegangen. Was geht ihm durch den Kopf, wenn er so einen Reisebericht von einem von seinen Vorgängern hört?
Man hat damals vor allem die Idee gehabt, dass man einem urbanen Menschen muss zeigen muss, wie weit gefächert die Tierwelt ist. Und fast die einzige Möglichkeit war, dass man eben die Tiere holen kann in der Natur und dann da präsentieren tut. Damals ist auch nicht darum gegangen, dass man Tiere hätte vermehren können, weil schlicht das Wissen dazu gefehlt hat. Das heisst, man hat sehr häufig ein Tier von einer Art gehalten und das wie in einer Sammlung. Also im Antilopenhaus hat man 8 verschiedene Tierarten gesammelt und jeweils nur ein Tier von dieser Art. Und wenn man das jetzt im 21. Jahrhundert rückblickend anschaut, dann denkt man auch, ja, das ist genau das, was natürlich sehr lang auch an zoologischen Gärten kritisiert worden ist. Und das ist natürlich heute nicht mehr in dieser Form der Fall.
Seitdem hat sich also vieles verändert. Heute wird man keine Tiere mehr in freier Wildbahn fangen. Heute forscht der Zolli stattdessen intensiv an der Zucht von geförderten Tierarten.
Eigentlich geht es heute darum, dass wir in der Lage sind, hochbedrohte Tierarten zu züchten und zu bewahren und vor allem unsere Besucherinnen und Besucher für diese Tierarten können sensibilisieren, damit sie wissen, dass der Lebensraum, der Lebensraum von diesen Tierarten in der Natur so gefährdet ist. Und es geht nicht mehr darum, dass wir als Hauptfunktion haben, wir Zoodirektoren, den Tierbestand via Fang aufrechtzuerhalten, sondern es geht darum, dass wir via Zusammenarbeit mit anderen zoologischen Institutionen und mit der Feldbiologie in der Lage sind, unser Tierbestand at large, das heisst auf dem Planet, in den verschiedenen, sehr diversen Lebensräumen aufrechterhalten.
Zoos sind heute also nicht mehr Vergnügungsparks mit exotischen Tieren für ein städtisches Publikum, sondern es sind wissenschaftliche Institutionen, die sich auf der ganzen Welt mit anderen Zoos, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und mit Artenschutzorganisationen vernetzen. Mit dem Ziel, zusammen bedrohte Tierarten zu schützen.
Und das Zusammenschaffen von diesen zwei Sparten, Feldbiologie und Zootierbiologie, hat dazu geführt, dass wir jetzt im 21. Jahrhundert uns ernsthaft die Frage gestellt haben, das ist seit etwa 2010, wie können wir unser Potenzial, das wir haben, im biologischen Wissen zusammentun, damit wir in der Lage sind, hochbedrohte Tierarten auch zu schützen für die Zukunft. Und dann ist nicht mehr auf die eine Seite das Management von Kleintierpopulationen im Zoo wichtig und die Feldbeobachtungen wichtig, sondern man hat plötzlich gesagt, man muss die Population als Gesamtes anschauen und gewisse hochgefährdete Tierarten müssen so als eine Population gemanagt werden und aus dieser Idee heraus ist der One-Plan-Approach entstanden. Das heisst, heute schaut man eine Population von Tieren als, vor allem wenn sie hoch bedroht sind, als eine Population an und nicht mehr eine Zoopopulation und eine Wildpopulation.
Der One-Plan-Approach ist von der Weltnaturschutzunion ins Leben gerufen worden. Er soll helfen, stark geförderte Tierarten vor dem Aussterben zu retten. Weil wenn es wie bei den Somali-Wildeseln weltweit nur noch wenige hundert Individuen gibt, ist vor allem der schmale Genpool ein grosses Problem. Statt dass jeder Zoo in erster Linie für sich selber züchtet, wird mit dem One-Plan-Approach der Genpool auf globaler Ebene koordiniert.
Und das wird uns vermutlich erlauben, für ganz viele Tierarten etwas zu erreichen, was wir bis jetzt zu wenig haben können, nämlich das genetische Pool als Gesamtpool anzuschauen und wirklich so Populationen oder Arten zu retten.
Die globale Zusammenarbeit bleibt nicht nur bei der Vernetzung stehen. Es gibt inzwischen verschiedene erfolgreiche Projekte, wo Tiere aus Zoos in ihrem ursprünglichen Habitat wieder angesiedelt worden sind. Ein Beispiel ist das goldgelbe Löwenäffli, wo in Brasilien wieder in seinem ursprünglichen Lebensraum integriert worden ist. Auch der Zolli hat seinerzeit rund ein Dutzend Tiere beigesteuert. Gemäss dem Olivier Bagon müssen bei Auswilderungsprojekten aber sehr strenge Bedingungen erfüllt sein.
Man darf nicht einfach den Umgekehrte machen, wie man früher gemacht hat, Tiere in der von der Natur in Zoos und plötzlich Tiere aus Zoos wieder in die Natur rauszulassen. Der Lebensraum, den man gerne wieder ansiedeln möchte, muss auch stabil genug sein, dass das überhaupt möglich ist. Und vor allem darf er auch keine Tiere mehr haben von der Art, die man wieder ansiedeln möchte. Sonst entsteht plötzlich Konkurrenz. Und das Ganze muss auch ziemlich eng verfolgt werden. Also das nennt man das Monitoring, oder? Man muss wissen, was mit diesen Tieren passiert. Und sehr häufig, wenn man wieder Ansiedlungen anstrebt, kommen Tiere aus zoologischen Gärten und die müssen gesund sein, die müssen natürlich auch untersucht werden vorher, also nicht, dass man nachher plötzlich Krankheiten wieder in die Natur auswildern oder tut mit dem Tier sozusagen wieder ansiedeln. Und sehr häufig ist es so, dass eine Generation von Tieren, die im Zoo auf die Welt gekommen ist, zuerst in eine sogenannte Boma-Haltung, also in einer Käghaltung, in einer grossen Käghaltung vor Ort gehalten wird und erst dann die nächste Generation richtig ausgewildert wird. Und auch die wird noch gemonitort. Also das ist ein mehrstufiger Prozess und ein sehr aufwendiger Prozess.
Wer weiß, vielleicht kehren irgendwann auch Nachkommen von den damals gefangenen Somali-Wildesel wieder in ihre Heimat zurück.
Wir sind wieder zurück bei Marc Brandenberger. Und bei ihm. Der Adam. Er ist wahrscheinlich der berühmteste Somali-Wildesel im Zolli. Dass er meistens so auf andere Menschen reagiert, hat einen Grund. Der Marc Brandenberger erklärt es.
Ich höre seine Hände. Und jetzt auch
noch jemanden
hofft, wo man Schritte machen könnte. Das vertreibt sich
auch nicht.
Okay.
Das wird
verrückt.
Hat Adam bei Marc Brandenberger am Anfang auch so angegeben?
Gar nicht. Nein, weil der Adam ist mit Jährig zu mir gekommen. Mhm. Und von Heimat, Israel. Und ist auch Hand aufgesucht, ein Flaschenkind dort. Und ist dann da zu mir gekommen. Dann hat das Eindringling golden auf der Anlage draussen. Dann hat man die zuerst aneinander gewöhnen. Und das hat für mich auch bedeutet, dass ich halt sehr viel mit dem Adam zusammen auf der Anlage war, dass sie ihn in Ruhe lassen. Und dann hat er einfach das Verhalten aber zeigen, wie wenn ich ein älterer Tier wäre als Mutter. Er war entspannter, wenn ich nebenan war am Putzen. Dann konnte er auch einmal an einem Heuhaufen entspannt fressen. Er hat dann irgendwann auch Spielen mit mir machen, indem er rundherum hängt und probiert einmal einen Trick zu geben oder so. So wie sie es halt mit den Mütern machen, mit den Stuten. Von dem her hat er natürlich schon gemerkt, die Stuten haben Respekt vor mir, die Grossen. Also bin ich eine Respektsperson und durch das bin ich eigentlich immer der Stärkere im Leben. Obwohl es natürlich schon lange gekippt hat. Oder er hat jetzt etwa 240 Kilo, 250. Und ich kann auch nicht mit ihm zusammen auf eine Anlage. Weil irgendwann würde es ja dann gerade merken, dass da mittlerweile noch oben dran ist. Und darum bin ich für ihn immer noch eine Respektsperson. Aber eben, ich bin auch das Normalste der Welt für ihn. Und darum hat er kein Problem mit mir, Gott sei Dank. Aber jeder, der halt mit mir zusammen ist, wenn ich eben für ihn in die Studiengruppe gehöre, ist ein Eindringling und der muss bekämpft werden.
Dass der Adam den Marc Brandenberger als Teil von seiner Herde anschaut, hat damit zu tun, dass er eine Handaufzucht ist. Ein Flaschenkind, wie der Marc Brandenberger gesagt hat. Was das genau bedeutet, erklärt der Kurator Adrian Baumeier.
Also der Adam ist 2015 eben in Haibari, einem von den Zoos, der damals original importiert hat, geboren. Kurz nach der Geburt ist seine Mutter gestorben und man hat ihn dann von Hand aufgezogen. Also Flaschenaufzucht ist nicht in Haibar passiert, sondern in Ramat Gan, in einem anderen Zoo in Israel. Und der ist dort in einer Box von Menschen aufgezogen worden. Das ist etwas, was man eigentlich nicht macht. Weil die Tiere haben immer Verhaltensprobleme später, weil der Mensch so eine Art ihres Artgenossen wird. So eine Feldprägung hat und das wollen wir eigentlich nicht. Bei Adam hat man das gemacht, weil er einer von diesen zwei Nachkommen ist, von diesen zwei Somali-Wildesel, die sich nicht mit dem Rest der Population gekreuzt haben. Also er ist genetisch extrem wertvoll, weil er einer ist, der Gene in sich trägt, die nicht vorhanden sind schon in der Population. Darum hat man das gemacht, hat man ihn nicht einfach sterben lassen, sondern man hat ihn quasi aufgezogen, dass er die Gene noch weitergeben kann. Adam ist dann 2016 im Juni auf Basel gekommen, in Zolli. Er war also nicht einmal jährig, als er gekommen ist. Am Anfang ist das noch einigermaßen gegangen. Mit der Zeit ist es aber problematisch geworden, weil er eben die Menschen, hat angefangen, vor allem die Pfleger, hat angefangen, aus Artgenossen anzuschauen. Das heisst, er hat mit ihnen spielen oder in gewissen Situationen hat er sich als Konkurrenz angeschaut. Beides ist gefährlich. Eselhengste sind nicht gerade zimperliche Tiere. Und die können vor allem, wenn es um Kampf, um Territorienverteidigung geht, extrem brutal werden. Auch untereinander kämpfen sie wirklich bis auf das Blut, manchmal bis zum Tod um so Territorien. Und wenn sie das natürlich gegenüber einem Menschen machen, wird es extrem gefährlich.
Seit Adam im Zolli ist, hat man auch bauliche Anpassungen an die Haltung machen müssen, erzählt Adrian Baumeier.
Wir haben wegen dem die ganze Anlage müssen umbauen. Wir haben unsere Somali-Wildesel normalerweise hands-on. Das heisst, die Tierpfleger gehen mit den Esel auf die Anlage, putzen, füttern. Wir haben auch Kontakt mit diesen Tieren. Mit dem Adam ist das nicht mehr gegangen. Also es ist wirklich lebensgefährlich geworden für die Pfleger. Dann haben wir die Anlage so umgebaut, dass wir alle Tore, inklusive der Stalltor, für ihn von außen bedienen. Also außerhalb des Gehege kann man jetzt die Tore auf- und zu machen. Und so kann man den Adam quasi, ohne dass man zu ihm rein muss, vom einen Ort zum anderen tun. Also zum Beispiel, wenn man putzen kann, kann man ihn in den Stall rein tun, ohne dass man zu ihm muss, und er raus putzen und ihn dann wieder rauslassen. Also so haben wir das umgebaut, dass wir die Anlage brauchen können, ohne dass wir zu ihm müssen.
Auch der Tierpfleger Marc Brandenberger, der eine besondere Bindung zum Adam hat, darf nur noch in absoluten Ausnahmefällen zum Adam mit Box. Er erinnert sich an einen besonderen Zahnuntersuch.
Da existieren sogar Aufnahmen, wo man das Gefühl hat, er hat Probleme mit den Zähnen. Wo wir schon in der Zeit waren mit Hofhandhaltung, mit Schiebetüren. Und das ist schon, ich weiß gar nicht, zwei Jahre, zwischen zwei und drei gewesen. Und dann hat er so abgewetzte Zähne gehabt bis aufs Zahnfleisch. Und den Tierarzt konnte ich dann nicht annehmen, weil er so aggressiv den da hat und alles. Das haben sie nicht können anschauen. Und dann hat es dann alles ein bisschen an mir gehangen, irgendwie. Und dann habe ich so eine GoPro auf dem Kopf montiert und bin dann zum Adam rein. Und ja, dort hat er noch geschmust mit mir und dann haben wir das Maul aufreissen mit der Hand. Und einfach noch mal können so mit der GoPro reinfilmen. Und der Zoofotograf hat dann aus diesem Film nachher Standbilder gemacht und geschaut, dass er das so hinkriegt, dass er das den Tierarzt geben kann. Von dem her auch schon eine gefährliche Situation gewesen. Erstens, weil du mit einer GoPro reingehst und anders draussen ist als sonst. Da hätte er auch können. Aber eben von dem her schätze ich ihn eigentlich schon. Ja. Und mehr oder weniger habe ich auch ein gutes Gefühl immer noch bei ihm.
Wie ist es denn für ihn, mit dem Adam zu arbeiten?
Oh, ich meine, ich habe es sehr gut mit dem Adam. Der Adam ist sonst zum Teil vielleicht in der Wärterschaft nicht ganz so beliebt, eben wenn er halt ein bisschen schwierig ist vom Charakter her. Es hat auch bei mir Zeiten gegeben, so die ersten Zeiten, wo man sich daran gewöhnen musste, an die Hofhandhaltung und sein Wesen. Aber also ich habe Freude an ihm ich merke schon auch, wenn ich mal zwei Wochen in der Ferien war, drei Wochen, dann wieder zurückkommst, das zieht mich dann schon wieder auch in die Ohren zu den Tieren. Also, unter anderem auch zum Adam.
Hast du mal Somali Wildesel im Freier Wildbahn gesehen?
Nein. Aber ich glaube, das haben noch viele nicht, weil es gar nicht so viele gibt. Mhm. Ja. Ja. Aber es hat ja Aufnahmen auf unserer Homepage-Seite vom Zoo Basel. Und wenn man die mal anschaut, dort beim Projekt, das wir unterstützen, das ist schon eindrücklich, eigentlich, wenn man das so sieht, wie sie dort leben.
Ja. Die Aufnahmen, die Marc Brandenberger davon geredet hat, findet man auf der Zolli-Webseite unter dem Stichwort Podcast. Der das Video gemacht hat, ist der Reda Tachlei-Tesfei. Er ist Wissenschaftler und Naturschutzexperte und mit ihm reisen wir gedanklich auf Eritrea im Nordosten von Afrika. Dort sind die Tiere daheim und es gibt sie nur noch dort und im Nachbarland Äthiopien. Der Reda Tachlei-Tesfei kommt selber aus Eritrea und macht für seine Forschung seit rund 25 Jahren Expeditionen in die Wüste von Eritrea. Wir haben mit ihm via Zoom ein Gespräch führen und er sagt, es gäbe wirklich nur noch sehr wenige Somali Wildesel.
It's estimated about 600 individuals remain with.
Wir schätzen, dass noch ungefähr 600 Tiere in den Gebieten leben. Davon rund 100 und ein paar verstreute in Äthiopien und etwa 400 in Eritrea. Also insgesamt sind es nur noch rund 600 Tiere, die in freier Wildbahn leben.
Nur noch 600 Somali Wildesel auf der ganzen Welt. Die Zahl ist schon sehr erschreckend. Warum die Zahl dermassen tief ist, hat aber vielschichtige Gründe. Es ist nicht einfach so, dass die Tiere überall skrupellos gejagt würden. In seinem Heimatland Eritrea würden sie nämlich gar nicht gejagt, sagt Reda Tachlei-Tesfei. Und zwar, weil das Töten von Wildtieren gegen den Glauben von den Völkern geht, die auf dem Gebiet von der Somali-Wildesel leben.
If you come to Eritrea, the Afar,
die Afar-Nomaden in Eritrea töten keine Wildtiere. Sie fällen nicht einmal Bäume. Sie glauben nämlich, dass Gott ihnen wegen den Wildtieren Regen schickt. Wenn sie also den Wildtieren etwas machen würden, dann würden sie auch keinen Regen mehr bekommen. Für den Natur- und Artenschutz ist das natürlich sehr gut, weil sie entsprechend kein Wildtier tötet.
In terms of conservation is very good, you know. So they don't kill them.
Leider gilt das aber nur für Eritrea. Im Nachbarland Äthiopien werden Somali-Wildesel durchaus gejagt. Darum leben dort auch nur noch rund 100 Tiere, während es in Eritrea noch über 400 sind. Das Problem in Eritrea liegt aber nicht mehr anders. Es regnet nur sehr wenig. Und der Klimawandel hat das Problem noch verstärkt. Darum ziehen viele Hirten mit ihrem Vieh im Regen hinterher und kommen vom Hochland in die Gebiete runter, wo die Somali-Wildesel leben.
Somali-Wildesel leben im Flachland von Eritrea. Und die meisten Viehherden leben in Bergen im Hochland. Aber die beiden Gebiete haben unterschiedliche Regenzeiten. Also wenn es im Hochland trocken ist, ist es im Flachland nass. Und das nutzen die Hirten mit ihren Viehherden. Sie wandern bis zu 70 Kilometer weit ins Flachland ab und bleiben 3 bis 4 Monate dort. Und wenn sie wieder gehen, sind alle Wasserlöcher schon leer. Somali Wildesel sind also immer im Nachteil.
Dazu muss man wissen, dass Somali Wildesel sehr scheuche Tiere sind. Sobald sie gestört werden oder Menschen herum sind, gehen sie weg. Darum sind sie in den letzten Jahrzehnten auch immer weiter in den Süden runtergewandert, wenn die Viehherden gekommen sind. Und wie man herausgefunden hat, ist dort das Gras nicht gleich gut und sie müssen zu weit laufen bis zur nächsten Wasserquelle. Noch vor 30, 40 Jahren war die Konkurrenz für die Somali-Wildesel nicht gleich gross gewesen. Die Viehhirten haben mit ihren Tieren mehr oder weniger an einem Ort gelebt und die Somali-Wildesel haben ihr Gebiet gehabt, erklärt uns der Reda Tachlei Tesfai. Aber seit es Eritrea moderne Technologien gab, wie zum Beispiel Wettervorhersagen oder Natel, seither würden die Hirten immer wissen, wo es gerade geregnet hat.
Wenn es also im Flachland geregnet hat, dann erfahren das die Hirten im Hochland sehr schnell. Und am nächsten Tag sind sie da mit ihren Tieren. Somali Wildesel haben also keine Chance, aus diesen temporären Wasserstellen zu trinken oder saftiges Gras zu fressen.
Das Ziel des Reda Tachlei Tesfai ist es, im Flachland von Eritrea ein Schutzgebiet für die Somali-Wildesel einzurichten. So, dass sich all die Gruppen, die Wasser brauchen, nicht in die Quere kommen. Ein Teil von seiner bisherigen Forschung hat ihn bestanden, herauszufinden, wo so ein Schutzgebiet könnte sein. Sprich, wo in Eritrea die besten Bedingungen herrschen. Dafür ist er jeweils die Hälfte des Jahres Feldforschung machen. Und er sagt, die sei vor allem auch dank der finanziellen Unterstützung durch den Zoo Basel möglich gewesen. Weil das Gebiet, das er dann schafft und wo die Somali-Wildesel leben, sei einfach ein sehr schwieriges Gebiet. Sehr karg, sehr heiß, bis zu 50 Grad heiß und zudem sehr schlecht erschlossen.
Conducting field in Danakil is very difficult. Even
in der Danakil-Wüste Feldforschung zu betreiben, ist sehr schwer. Sogar ein Auto zu mieten, ist nicht ganz einfach. Die Leute wollen nicht dort hin. Es ist so trocken dort und ihr Auto könnte kaputt gehen, weil die Strassen sind wirklich schlecht. Ein Auto zu bekommen, ist also entsprechend teuer. Und nach einer gewissen Distanz müssen wir den Kamel mieten, weil man mit dem Auto nicht mehr weiterkommt. Die tragen unser Gepäck und das Wasser. All das braucht Geld. Da bin ich im Zoo Basel sehr dankbar, dass er die Feldforschung zu der Somali Wildesel unterstützt.
I'm very grateful with their support, especially the research in the research of African wildlife in Eritrea.
Wenn es gelingt, in Eritrea so ein Schutzgebiet für Somali Wildesel zu errichten, dann ist der Reda Tachlei Tesfai zuversichtlich, dass sich die Population wieder vergrößert. Seine Forschungsresultate sind vielversprechend.
Wir Wir sind wieder zurück bei Marc Brandenberger. Er ist nach einer Stunde fast fertig mit dem Putzen der Somali-Boxen.
Die Arbeit, die ich jetzt mit dir mache, die mache ich normalerweise in einer halben Stunde.
Ja, ich kann es eben noch denken.
Also es ist nicht, dass ich die Zeit normal habe.
Und während er seine Werkzeuge versorgt, sind wir früher vor der Anlage gestanden und haben Besucherinnen und Besucher gefragt, was sie über die Somali-Wildesel wissen wollten. Und eine Frage war dabei ziemlich oft zu hören. Ja,
vorhin habe ich so angeschaut, habe ich gefunden, ja, es ist komisch, die Pfoten habe ich jetzt noch nie mich so geachtet, dass die so gestreift sind. Ja, ja, das heisst, sie sind Wildesel, aber warum sie so gestreift sind, weiß ich auch nicht. Nein, wieso? Wissen Sie das?
Ich selber weiß es nicht, aber der Kurator Adrian Baumeier wird uns die Frage beantworten.
Die Streifung sieht man bei ganz vielen Wildequiden, also bei Wildpferdverwandten. Die Streifung weiss man heute, das hat vor allem damit zu tun, dass, also bei den Zebras ist es ja ganz krass, wo die ganze Körper gestreift ist, hat vor allem damit zu tun, dass das eine Abwehr ist gegen beißende Insekten. Und bei Somali-Wildesel ist es offensichtlich gegen Insekten, die vor allem auf den Beinen beißen und darum haben sie nicht das ganze Fell, sondern nur die Füße gestreift. Das sieht man auch bei alten Pferderassen, wo zum Teil noch Streifungen haben, Quarterhorses gibt es ganz Haufen, die Streifen haben dabei. Oder eben beim Zebra, der noch ein Verwandter ist, wo man weiter oben die Streifung den ganzen Körper ausmacht.
Im Zusammenhang mit diesen Streifen hat auch die folgende Besucherin etwas wissen.
Aber mit dem Zebra verwandt ist?
Ja, sehr nah sogar. Zebras und Wildesel gehören die gleiche Gattung, also sind quasi Schwesterarten. Wissenschaftlich heisst die Gattung Equus. Und der Equus africanus somalensis ist der Wildesel und Equus quagga ist das Zebra. Also sie sind wirklich nahe miteinander verwandt. Übrigens auch mit den Hauseseln. Somali-Wildesel ist die Wildform, also die Ursprungsform für unseren Hauseseln. Und mit den Ross. Ross sind auch in der Gattung Equus, also die sind alle sehr, sehr nahe miteinander verwandt.
Dann haben wir hier noch eine Familie vor der Somali-Esel-Anlage angetroffen.
Hast du eine Frage? Zu den Somali-Esel.
Ja.
Was sind denn die Somali-Esel?
Da, ja, da sind sie, gerade da unten. Ja. Sind die mit den Streifeln dabei?
Sind die schnell?
Ob sie schnell sind?
Ja.
Somali-Wildesel können schnell sein. Es ist noch schwierig zu sagen, aber ich würde mal sagen, so bis 50-60 Stundenkilometer, also wie ein Auto für eine normale Strassfahrt, ungefähr das Tempo können sie erreichen. Nicht über lange Zeit, aber über kurze Strecken schon.
Dann kommt hier noch eine weitere Besucherfrage.
Wie viel Platz sie in der Natur haben?
Ja.
Ja, das ist gut. Also wie weit sie gehen pro Tag?
Also Somali-Wildesel, wie viel Platz sie brauchen in der freien Wildbahn, das ist noch schwierig zu sagen. Der Grund ist, der Platz hängt immer nicht unbedingt vom Platz ab. Das ist noch zweitrangig, sondern es ist immer eine Frage der Ressourcen. Also wie viel Futter gibt es auf diesem Platz? Und vor allem auch Wasser. Und da Somali Wildesel in einer Wüste, respektive Halbwüste leben, die extrem trocken ist und wo es extrem wenig Pflanzen gibt, heisst das, sie brauchen enorm viel Platz oder enorm viel Platz, um genug Ressourcen zu haben. Dass sie genug Futter können finden, dass sie genug Wasser haben, genug Zugang zu Wasser, brauchen die dort sehr viel Platz. Im Zoo ist es so, dass man natürlich diesen Platz reduzieren kann, weil man nicht die Ressourcen auf kleinerem Platz zur Verfügung stellen kann. Und es ist nicht unbedingt so, dass sie viel Platz brauchen, es ist mehr wie die Qualität von dem Platz. Und wenn man bei uns einmal die Anlage anschaut, sieht man einen ganzen Haufen Inseln auf dieser Anlage, also Haufen so Holzhäufen. Und das ist vor allem darum, dass die Esel irgendwo rundherum säckeln können. Wenn man einfach eine offene Fläche hätte, würden die Esel, wenn sie einander treiben, einander jagen, säckeln, bis sie am Ende sind und nicht mehr wissen, woher. Und wenn man rundherum hat, können sie Achte machen und rundherum säckeln. Und darum ist die Qualität des Platzes viel wichtiger als die Ausdehnung selber.
Ihnen ist dem Zoli sicher auch schon mal aufgefallen, dass die Pflegerinnen und Pfleger recht viel Zeit mit Putzen verbringen. Und es gehört halt auch dazu, dass man diesen Tieren mehr oder weniger hinterher putzt. Die Somali-Wildesel allerdings machen es in dieser Hinsicht ihrem Pfleger recht einfach. Hören Sie hier den Beobachtungstipp.
Wir sollen mal vor der Anlage stehen und schauen, wo die Esel herkoten. Also wo sich der Kot befindet. Und dann stellt man fest, dass der ziemlich lokalisiert ist. Also sie schiessen immer ein bisschen in den gleichen Ort her. Und wenn man kann beobachten kann, sich Zeit nimmt, stellt man fest, dass die Esel ganz häufig bei diesen Kothäufen vorbeigehen, daran schnuppern und wieder drauf Kot absetzen. Und es ist so, dass sie das nutzen als Kommunikationsmittel. Die Tiere, die sehr verstreut leben, können so Revier markieren, sie können so sagen, wer wo ist, mit dem Code den individuellen Geruch. Und so können die Tiere also sehr gut anhand von diesen Codehäufen kommunizieren. Es hat einen Vorteil, es ist nicht die ganze Anlage verkodet, sondern es ist sehr lokalisiert, ist zum Putzen ein bisschen einfacher, als wenn man da überall müsste einen Code zusammenlesen.
Und mit diesem Beobachtungstipp sind wir buchstäblich zuhinterst angekommen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Zolli Radio.
Zolli Radio.
Der Podcast aus dem Zoo Basel.